Deutschlandfunk Kultur Kompressor.
Etwa 7000 Tätowierstudios gibt es in Deutschland. Ein nicht kleiner Teil der Kundinnen und Kunden lässt sich in einem davon ein religiöses Motiv in die Haut stechen. Was treibt sie an? Das ist Thema gleich bei uns, wie auch die Urheberrechtsreform, denn die hat das EU-Parlament durchgewunken. Twitter läuft schon über vor Kommentaren. Und ich spreche mit einem Kunsthistoriker, der deshalb um die Existenz seines Fachbereiches bangt. Max Oppe ist mein Name. Herzlich willkommen zum Kompressor. Und Europe's got a new Urheberrechtsreform. Es gab ja selten so viel Protest gegen überhaupt eine EU-Parlamentsentscheidung. Aber die viel diskutierte Urheberrechtsreform ist in Straßburg erstmal angenommen. Wobei erstmal heißt, dass diese Richtlinie dann noch in nationales Recht übersetzt werden muss. Das kann auch noch ein, zwei Jahre dauern. Internetplattformen müssen künftig den Urhebern garantieren, dass ihre Werke, Texte, Bilder, Musik etc. geschützt und vergütet werden, beziehungsweise den Verwertergesellschaften, die diese Urheber vertreten, zum Beispiel die GEMA und auch noch den Verlagen via Leistungsschutzrecht. Ja, ob Uploadfilter dann zum Einsatz kommen, das ist noch nicht klar. Davon steht auch konkret nichts in der Reform, aber viele halten das für wahrscheinlich erstens und zweitens für desaströs, zum Beispiel der Kunsthistoriker Hubertus Kohle von der LMU München. Hallo und guten Tag.
Guten Tag.
Ja, Herr Kohle, schlechte Nachricht für Sie aus Straßburg. Sie befürchten durch die Urheberrechtsreform und durch Uploadfilter dann eine Marginalisierung Ihres gesamten Faches Kunstgeschichte. Warum?
Ja, Sie müssen bedenken, als Wissenschaft sind wir darauf angewiesen, dass wir die Gegenstände, über die wir sprechen, mit veröffentlichen, weil ja ganz sonst gar nicht einzusehen wäre, was wir da diskutieren. Und es ist zuletzt immer schwieriger geworden, diese Publikation der Kunstwerke auch tatsächlich zu realisieren. Da hat es vor kurzem schon das Urteil des BGH gegeben in der Sache Wikimedia gegen Reichsengelhorn-Museum, wo die Rechte der Inhaber massiv gestärkt wurden und zum Beispiel Reproduktionen nach zweidimensionalen Vorlagen. Und das sind ja die wesentlichen, also Gemälde, Grafiken, die Dinge, mit denen wir zu tun haben, ja, werden aus der Gemeinfreiheit wieder rausgeholt. Und es wird ein Leistungsschutzrecht für die Fotografen eingeführt. Wenn jetzt diese Upload-Geschichte dazu käme, das ist ja noch nicht sicher, aber alle Experten sagen, dass das anders als Automatisierung nicht möglich ist, dann würde eben auch noch die Alternative wegfallen, dass wir das nach dem Urheberrechtsgesetz vorgesehene Zitatrecht realisieren. Mhm. Wenn wir zitieren, das heißt, wenn wir Gegenstände ausführlicher besprechen, die auch ohne zu bezahlen und ohne die Inhaber der Rechte überhaupt zu fragen, die eigentlich mitveröffentlichen. Nur wie will ein solcher Upload-Filter ein legitimes Zitat von einer Raubkopie unterscheiden? Das kann der nicht. Da würde die beste künstliche Intelligenz wahrscheinlich zu kurz greifen. Das heißt, wir haben große Probleme, die notwendige, und ich sage das ausdrücklich, den notwendigen Übergang ins Online zu realisieren. Denn gleichzeitig machen andere Institutionen, europäische Institutionen Druck, dass wir stärker Open Access veröffentlichen.
Wir sind schon ganz schön weit jetzt gekommen. Also da, wir müssen mal ganz kurz klären. Also Ihnen geht es vor allen Dingen um Abbildungen und Ihnen geht es um Fotos von zum Beispiel Bildern, die im Museum hängen. Also es geht Ihnen nicht primär jetzt um Texte, die Sie für Ihren Fachbereich veröffentlichen und wo Sie die Urheber künftig kenntlich machen.
Die Texte sind ja, da sind wir ja selber die Urheber. Aber wir müssen eben die Gegenstände, über die wir sprechen, natürlich mit abbilden. Und die gehören uns nicht selber. Und da treten eben solche rechtlichen Restriktionen ein.
Sie sagen ja selber, die Frage war auch bisher schon nicht abschließend geklärt und auch da gab es bereits Gerichtsentscheidungen. Das heißt, Sie hätten sich ohnehin mit der Sache auseinandersetzen müssen, jetzt auch ohne die Urheberrechtsreform.
Ja, klar. Das ist in jedem Fall eine Schwierigkeit. Ich versuche in meinem Fach immer traditionelle Journale, traditionelle Zeitschriften ins Online-Medium zu transferieren, weil der sogenannte Plan S, den sich jetzt 10 europäische Wissenschaftsorganisationen angeschlossen haben, die Open-Access-Veröffentlichung im Internet bindend macht. Also das ist nicht mehr nur eine Option, sondern das soll, das muss in Zukunft so sein. Also müssen wir natürlich auch die entsprechenden Organe organisieren, in denen wir online sowas veröffentlichen können. Und das macht man wahrscheinlich am besten, indem man die traditionellen Organe, die also auch eingeführt sind, die bekannt sind, die eine Reputation haben, wenigstens partiell in Open-Access verwandelt. Und das wird natürlich auf verschiedenen Ebenen erschwert.
Es geht ja darum, dass jetzt zum Beispiel ein Fotograf, der das Foto von einem Bild im Museum gemacht hat, dann künftig irgendwie vergütet werden muss. Wie würden Sie denn sonst dieses Problem Recht am Foto klären? Also dieses Stichwort Open Access, was bedeutet das konkret?
Ja, für den Fotografen würde ich sagen, der muss fest am Museum angestellt sein. Das ist zumindest eine Option, sodass er nicht etwa von diesen Reproduktionsgebühren lebt. Und die Museen müssen verstehen, dass je mehr sie präsent sind in der Öffentlichkeit und insbesondere auch in der Internetöffentlichkeit präsent sind, desto bekannter werden sie und desto mehr Reputation gewinnen machen sie. Tendenziell neigen die Museen immer noch dazu, ihre Sachen restriktiv zu handhaben. Ich glaube, dass das eine falsche Taktik ist, die damit zu tun hat, dass wir immer noch nicht so richtig verstehen, was das Internet ist.
Und wollen Sie jetzt angesichts der verabschiedeten Urheberrechtsreform konkret tätig werden? Haben Sie sozusagen einen Plan B, was Sie jetzt machen?
Wir können natürlich weiterhin traditionell gedruckt veröffentlichen. Da sind dann die Reproduktionsgebühren, die wir bezahlen, das kommt noch hinzu, auch niedriger, wenn wir sie überhaupt bezahlen. Sie sind niedriger als im Online-Medium, weil die Rechteinhaber meistens denken, oh, online, das ist ja weltweit verbreitet, da müssen wir dann 2 oder 3-mal so viel an Gebühren nehmen. Und im Druck können wir das weitermachen. Nur wenn auf der anderen Seite natürlich der Druck besteht, dass wir mehr Open Access veröffentlichen müssen, wenn wir überhaupt von den Wissenschaftsorganisationen noch die Subventionen kriegen wollen, und das ist nun mal ein Subventionsgeschäft, dann können wir nicht einfach so tun, als wäre nichts passiert. Wir müssen uns entwickeln. Wer so bleiben will, wie er ist, muss sich verändern. Oder wie heißt diese Weisheit? Und wir müssen uns verändern. Das ist auch nicht einfach, im Fach das durchzusetzen. Also es ist jetzt nicht etwa einheitlich so, dass das ganze Fach gegenüber dieser Reform stehen würde. Aber ich glaube eigentlich, dass, wenn wir uns nicht verändern, wir letztlich, und das war ja die Ausgangsfrage, letztlich marginalisiert werden, weil wir einfach nicht mehr in die richtigen Kanäle reinkommen. Nicht mehr in die Kanäle, die wirklich gelesen werden.
Das ist zunächst mal die Bestandsaufnahme. Das EU-Parlament hat die neue EU-Richtlinie zum Urheberrecht verabschiedet und daraus könnten eben viele Probleme, zum Beispiel für den Fachbereich Kunstgeschichte, entstehen, sagt Kunsthistoriker Hubertus Kohle. Herzlichen Dank für das Gespräch.
Danke auch.
Ja, inzwischen läuft das Netz ja heiß vor Warnungen, droht das Ende der frei verfügbaren Inhalte im Internet. Insgesamt ist wohl noch zu früh, diese Antwort zu geben, aber das Thema wird uns natürlich heute weiter beschäftigen hier im Deutschlandfunk Kultur. Sich ein Tattoo stechen zu lassen, das mag heute schon fast so normal sein wie ein Bart zu tragen oder einen Ohrring, aber darüber hinaus braucht es ja doch noch den gewissen Mut zum Bekenntnis, zur Endgültigkeit dessen, dass man sich da in den eigenen Leib ritzen lässt. Der Lyriker und Theologe Paul Campbell sieht deshalb im Tätowieren ein Verhalten mit religiösen Zügen. Zitat: Die Suche nach dem unauslöschlichen Zeichen, das mich ausdrückt, das zu mir passt, das ich bin, so schreibt Campbell in seinem jetzt erschienenen Bildband Tattoo und Religion, die bunten Kathedralen des Selbst. Und darin sind Fotos zu sehen von Madonnen, Rosenkränzen, Kreuzen, vielen anderen christlichen Motiven, verewigt auf menschlichen Körpern, und Gespräche mit Tätowierern und Tätowierten. Paul Kempe ist jetzt aus Köln zugeschaltet. Ich grüße Sie.
Ja, grüß Sie, hallo.
Herr Kempe, manche Körper strotzen da ja nur so vor christlichen Symbolen. Ganze Kirchenfenster sind auf Rückenhäuten verewigt. Woher kommt eigentlich dieser Wunsch, sich so zu zeichnen, man könnte auch sagen, stigmatisieren zu lassen?
Ja, also ich denke mal, einerseits, es gibt natürlich die christlichen Symbole und Motive, also wie Sie gerade eben angesprochen haben, die Fenster und die Madonnen und die Rosenkränze und so weiter. Aber ich glaube, das Wichtige ist und das Wesentliche ist, dass Menschen vielleicht versuchen, eine Körpererfahrung zu machen mit einer Tätowierung, dass sie ihren Körper transformieren wollen, ihr Aussehen verändern wollen. Und da liegt, glaube ich, bei mir die Faszination.
Und was fasziniert Sie speziell an den religiösen Motiven?
Ja, also mich interessiert an den religiösen Motiven, dass sie an dem Körper doch etwas sehr Radikales haben, dass sie etwas sehr Entschiedenes haben. Es ist nicht, wie wenn sie sich irgendwie ein Kreuz ins Zimmer hängen oder wenn sie eine Kette tragen, die sie auch wieder ablegen können, sondern das ist tatsächlich an ihrem Körper dokumentiert. Und ich vergleiche das irgendwo in diesem Buch auch mit der Kathedrale. Also in einer Kathedrale an diesem Ort, da werden alle Bilder, die für diese Gemeinschaft, die in dieser Kathedrale ist, wichtig sind, zusammengeführt. Ne? Da werden Heiligenleben, da sind Skulpturen, da sind Fresken und so weiter. Und der Körper als die Kathedrale, das sind alle Bilder, Erinnerungen, Zeichen, Schriften, die für mich oder für das individuelle Leben wichtig sind, so wie ich drauf bin.
Und wieso hat der Körper die Kathedrale eigentlich ersetzt auf diese Weise? Oder hat er sie ersetzt?
Ja, also darüber habe ich sehr viel nachgedacht. Und ich glaube, dass vielleicht wir in einer Zeit sind, in der tatsächlich der Körper die letzte Instanz ist, in der wir wirklich uns mit uns selbst auseinandersetzen. Die Art und Weise, wie wir uns ernähren, ob wir die Körper durchtrainieren, wie wir sie schmücken, kleiden und so weiter. Und daher ist der Körper schon doch heute ein ganz besonderer Ort in der Auseinandersetzung mit der eigenen Persönlichkeit und auch den Werten, die diese Persönlichkeit auszeichnen.
Das ist natürlich auch spannend, gerade im religiösen Kontext, weil ja der Körper eben gerade von der Kirchenseite ja eher abgelehnt wird. Und soweit ich weiß, dass das Tätowieren auch in der christlichen Religion nicht unbedingt hoch angesehen ist, oder?
Ja, wie in vielen anderen Religionen gibt es natürlich auch im Christentum, oder konkurrieren die Verbote mit den Weisen, wie man die Verbote umgehen kann. Mhm. Und ja, natürlich, der Papst Hadrian beispielsweise im 8. Jahrhundert hat in einem Kirchenstreit gesagt, man darf sich nur dann tätowieren lassen, wenn es keine Götzenbilder sind.
Zumal es ja eben auch bei vielen, denke ich, schon auch eben um diese Eitelkeit oder auf die Besinnung des eigenen Körpers, die Optimierung oder die Ausschmückung des eigenen Körpers dann geht. Also diese Art der Säkularisierung hat dann schon stattgefunden.
Ah, das ist schön, dass Sie das erwähnen, ja. Also, naja, denken Sie doch an die Geschichte der Tätowierung jetzt nicht der letzten 2000 Jahre oder der letzten 5000 Jahre, an die Mumien oder sowas, ja, sondern denken Sie einfach nur mal an die letzten 30 Jahre. Also die Tattoo-Studios sind in den Innenstädten, die Tattoo-Studios sind immer cleaner. Es ist nicht mehr so, dass man irgendwie an einem Donnerstagabend bei der Rockerkneipe in den dritten Stock hoch muss und da ist ein grummeliger Typ, der einen tätowiert oder sowas.
Oder ein Boxer, ne?
Ja, oder ein Boxer oder genau, also diese Milieugebundenen, also dass es bei den Punks ist, dass es bei den Rockern ist, dass es bei den Bikern ist, also dass es solche Milieus sind und dass diese Milieus für sich spezifische Zeichen haben. Das ist, glaube ich, das hat sich verallgemeinert, also ist in den Mainstream gegangen. Und da könnte man durchaus von diesem Phänomen von einer Säkularisierung, also es hat nichts mehr mit diesen Subgruppen zu tun, wo diese Zeichen eine bestimmte Bedeutung hatten, sondern sind Teil einer sehr, sehr individualisierten Körpererfahrung.
Ist das für Sie als Theologe nicht auch ein bisschen zu kritisieren, dass man eben die, naja, Symbole eigentlich ihrer eigenen Bedeutung beraubt oder entlehnt oder in andere Kontexte stellt?
Ja, also was soll ich die Zeichen anderer Menschen kritisieren? Das ist nicht meine Aufgabe als Theologe oder das will ich als, also ich will das einerseits als Mensch nicht machen. Ich will sehen, wie sich Menschen ausdrücken und will mich daran erfreuen und will wissen, was diese Zeichen für diese Menschen jeweils bedeuten. Das ist für mich wichtig und ich glaube, in einer Gegenwart, wo auch die Individualität ja sehr hoch geschätzt ist, ist ja gerade auch dann das ein Ausdruck von Vielfalt und auch von Respekt, wenn man auf diese Zeichen, die Menschen individuell für sich finden, zugeht und sie fragt, ja, was wolltest du eigentlich damit?
Und da haben Sie ja mit einigen gesprochen, nämlich mit Meistertätowierern, auch vereinzelt mit solchen, die sich haben tätowieren lassen. Wie sind diese Geschichten, beziehungsweise was haben Sie da rausgefunden? Vielleicht nehmen Sie mal ein Beispiel.
Also ich habe herausgefunden, dass viele Tätowierer nicht über einen geregelten Weg zur Tätowierung zu ihrem Beruf kommen. Also dass sie alle irgendwie eine Geschichte haben, die Geschichte von Suchenden sind. Also der eine, der war vorher in einem Hip-Hop-Magazin, der andere, der hatte vorher eine IT-Firma in Tel Aviv, der nächste, die war Melkerin. Also es sind immer wieder verschiedene Wege und Zickzack-Wege, die Menschen dann letztendlich zu dem Beruf des Tätowierers bringen. Mhm. Also es haben mich viele darin beeindruckt. Ich habe auch 25 Interviews gemacht, von denen 16 im Buch sind. Also der Wasim Razouk in Jerusalem, der das seit 26 Generationen, das sind also 700 Jahre, tätowiert seine Familie dort Pilger, christliche Pilger, alle möglichen christliche Pilger, aber auch normale Pilger. Und dann eben Henk Schiffmacher in Amsterdam, der zum Beispiel die Red Hot Chili Peppers und Lady Gaga tätowiert hat und auch gesagt hat, dass es eine wunderbare Erfahrung war, Lady Gaga zu tätowieren. Die hat zwar ständig gezappelt, aber es war eine tolle Erfahrung und eine tolle Person kennenzulernen. Und ja, und das sieht man, das sind Menschen, die sehr viel über sich selber nachdenken. Schiller hat mal gesagt, Menschen, die über sich selbst nachgedacht haben, sind gefährlich. und das sind Suchende und das mag ich sehr.
Ist für Sie jedes Tattoo dann eben auch ein Kunstwerk, unabhängig davon, ob man da nun reflektiert drüber oder nicht?
In dem Moment, wo etwas zum Ausdruck gebracht wird, wo es ein Moment in der Öffentlichkeit wird, wo andere Augen sich daran heften können oder sowas und es mit dem Körper spielt, sozusagen den Körper akzentuiert oder etwas an ihm zum Ausdruck bringt, ja, dann würde ich schon sagen, dass es ein Kunstwerk ist, natürlich.
Und dann eben auch ein Kunstwerk einer bestimmten Radikalität, das haben Sie ja eben auch erläutert. Sie haben mal als Dozent, so las ich, einmal Kunststudenten gebeten, ein Bild zu malen, dass sie sich dann anschließend in die Haut stechen würden. Aber es sollen alle daran gescheitert sein. Warum denn?
Naja, weil es eine Anmaßung ist, ne? Also Leuten zu sagen, so jetzt zeichnet doch mal bitte was. Und wenn wir aus diesem Zimmer herausgehen, lässt sich jeder dieses Bild auftätowieren. Und dann muss man sich wirklich festlegen auf irgendetwas. Und klar, wenn man als Maler oder Malerin einfach daherkommt und ganz viele Rahmen austauschen kann und die Rahmen wegschmeißen kann und die Leinwand wieder runterreißen kann und so weiter, dann ist das eine Sache. Wenn man aber sich für ein Zeichen entscheiden soll oder für eine Komposition entscheiden soll und das dann die auch wird, die bei einem selbst wird, ja, das ist eine ganz andere Herausforderung.
Das bedeutet eben, diese Radikalität an den Tag zu legen. Sie selber haben kein Tattoo. Ist das auch der Hauptgrund, dass Sie sich nicht festlegen wollen auf ein Bild?
Ja, na klar. Ja, ich bin so ein Unentschiedener, ne? Ja, doch. Ja, ich habe einfach für mich das Richtige noch nicht gefunden.
Der Lyriker und Theologe Paul Kempel, herzlichen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank.
Der Band Tattoo und Religion, die bunten Kathedralen des Selbst, ist im Wunderhorn Verlag erschienen und kostet knapp 30 Euro.
Kulturnachrichten
mit Barbara Becker.
Die Abgeordneten im Europaparlament haben der umstrittenen Reform des Urheberrechts grünes Licht gegeben. Bis zuletzt war unklar gewesen, ob eine Mehrheit für eine Erneuerung des 20 Jahre alten Urheberrechts zustande kommen würde. Aus Straßburg Samuel Jakisch.
Die Fraktionen stimmten nicht geschlossen ab. Befürworter und Widersacher fanden sich in beinahe allen Parteigruppen im Europaparlament. Vor der Abstimmung debattierten Kritiker und Unterstützer der Reform im Plenum leidenschaftlich. Es gehe um eine bessere Umverteilung von Gewinnen aus der Digitalwirtschaft, beteuerten vor allem konservative Abgeordnete um den CDU-Politiker Axel Voss. Die Reform sei technisch nicht fehlerfrei umzusetzen, ohne Pressevielfalt und Kunstfreiheit im Netz zu beschneiden, entgegneten Abgeordnete von Piraten, Linken, Sozialdemokraten und Grünen.
Gegen sowie für den Kompromiss waren Hunderttausende auf die Straße gegangen. Jetzt müssen noch die Mitgliedstaaten zustimmen. Ein vor 20 Jahren gestohlenes Gemälde von Pablo Picasso ist in Amsterdam aufgespürt worden. Ein Kunstdetektiv war dem Bild nach Tipps aus der Unterwelt auf die Spur gekommen, wie die Zeitung De Volkskrant berichtet. Picasso malte Buste de Femme 1938. Sein Wert wird heute auf 25 Millionen Euro geschätzt. Unbekannte hatten das Bild 1999 von der Yacht eines saudischen Geschäftsmannes im südfranzösischen Antibes gestohlen. Für eine neue Ausstellung im Pariser Musée d'Orsay sind Meisterwerke nach ihren schwarzen Modellen umbenannt worden. Manets berühmtes Gemälde Olympia etwa wurde in L'Or umbenannt, nach der schwarzen Frau, die im Hintergrund als Dienstmädchen zu sehen ist. Außerdem wurden Werke von Künstlern wie Matisse, Picasso oder Cézanne umbenannt. Zu sehen sind diese und weitere Meisterwerke in der heute eröffneten Schau »Das schwarze Modell« von Géricault bis Matisse. Im Deutschlandfunk Kultur erklärte unsere Kunstkritikerin Katrin Hondl:
Es ist so, dass man tatsächlich die Augen geöffnet bekommt in dieser Ausstellung für, ich könnte jetzt mal sagen, die Schattenwesen der Kunst. Es gibt da so ein Bild, das ich ziemlich frappierend fand, obwohl es gar nicht so prominent hängt, ein Banjo-Spieler von Pierre Bonnard. Und dieser Musiker erscheint auf diesem Gemälde tatsächlich wie so ein gesichtsloser, aber enormer Schatten im Vordergrund. Im Hintergrund sieht man weiße Menschen im Publikum irgendwie sehr fratzenhaft. Dieses Bild zeigt für mich eigentlich, worum es da geht. Es werden wirklich Menschen aus dem Schatten geholt.
Die Ausstellung ist noch bis zum 21. Juli im Musée d'Orsay zu sehen. Der diesjährige Jürgen Bansema und Ute Nüssen Dramatikerpreis geht an Caroline Gila Nguyen. Die Französin erhält die Auszeichnung für ihr Theaterstück Saigon. Es behandle vorurteilsfrei, aber mit starker Emotionalität das Ende der französischen Beteiligung am Vietnamkrieg in Saigon und die Situation von Immigranten später in Paris, hieß es zur Begründung. Das Stück sei zudem ein richtungsweisender Schritt hin zu einem neuen politischen Theater. Die Auszeichnung wird am 10. Mai in Paris übergeben und ist mit 15.000 Euro dotiert.
Hier ist der Kompressor. Verfallene Fassaden, knutschende Teenager, wütende Hooligans, das alles gab es auch in der DDR, nur eben offiziell nicht. Inoffiziell dokumentierte der Fotograf Harald Hauswald wie kein zweiter den Alltag in der DDR von 1978 bis zur Wiedervereinigung, und zwar ungeschönt. Nun hat die in Berlin sitzende Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur beschlossen, Hauswalds Archiv für die Nachwelt zu sichern und kostenlos zugänglich zu machen. Eine 250.000 Euro stellt sie dafür zur Verfügung. Lotta Wieden hat Harald Hauswald besucht.
Als Harald Hauswald erkannte, dass er Deep Purple niemals würde live spielen sehen, dass er in seinem ganzen Leben nie nach London, ja vielleicht nicht einmal nach Budapest würde reisen dürfen, war er 24 Jahre alt. Druck erzeugt Gegendruck, sagt Hauswald heute. Damals, 1978, begann er zu fotografieren. Ost-Berlin, so wie er es sah. Kinder, die in Autowracks spielten, Schlangen vor dem Obstladen, illegale Rockkonzerte, Liebespaare. Und jetzt, 40 Jahre später, Stiftungsgelder, Restauratorenteams, lückenlose Archivnummern.
Der Deal mit der Stiftung war der, dass sie die Aufarbeitung des Archives finanzieren, weil ich habe nie das Archiv gepflegt oder wirklich angelegt, einfach aus politischen Gründen. Ich hatte mehrere Hausdurchsuchungen und habe also auf die Kontaktbögen nie Namen drauf geschrieben, keine Veranstaltungen drauf geschrieben, weil ich natürlich nicht wollte, dass die Stasi da einen Selbstbedienungsladen findet. Und hinterher, als die Mauer aufging, war dann eben halt das Riesenchaos da mit 7000 Filmen.
Harald Hauswald, 64 Jahre alt, steht am großen Konferenztisch der Fotoagentur Ostkreuz, beugt sich über einen Negativstreifen. Eigentlich müsste er hier Handschuhe tragen, so wie Fotorestauratorin Kerstin Bartels neben ihm, aber Hauswald winkt ab.
Ich habe 40 Jahre so ohne Handschuhe gearbeitet, das werde ich auch weiterhin machen. Ja.
Vor etwa einem Jahr haben sie hier angefangen, waren mal zu dritt, mal zu fünft, Profis, die Hauswalds Filme, rund 250.000 Einzelaufnahmen, negativ für negativ untersuchten. Mit extra weichen Zellulosetüchern von Staub und Flecken befreiten, in atmungsaktive Negativtaschen steckten, die Taschen durchnummerierten und in DIN A4 große Ordner abhefteten. Seither lagern in dem großen weißen Stahlschrank am Ende des Konferenzraumes 50 solche Ordner mit jeweils 150 Negativtaschen einzeln in Spezialkartons verpackt.
Das ist noch zu DDR-Zeiten, das ist Saarbrücker Straße, Sehnefelder Platz.
Doch bei der wichtigsten Aufgabe ist Harald Hauswald von Anfang an allein. Niemand außer ihm kann sagen, was genau auf den Fotos zu sehen ist. Ende des Jahres, wenn das Projekt ausläuft, sollen 6000 seiner Negative digitalisiert sein, der Öffentlichkeit für Bildungszwecke und Gemeinnützigkeit frei zur Verfügung stehen. Für Hauswald bedeutet das, sich noch einmal über jeden einzelnen Kontaktabzug zu beugen, eine Auswahl zu treffen und 6000-fach zu recherchieren. Namen, Orte, Jahreszahlen.
Ich bin jetzt bei 1500 Filmen und muss pro Woche 150 Filme durchsehen, damit wir im Zeitrahmen bleiben. Also wenn ich sehr intensiv arbeite, schaffe ich am Tag schon 50 Filme. Sehr intensiv.
Eine mühsame, aber schöne Arbeit, sagt Hauswald. 1990, als er direkt nach der Wende Gründungsmitglied der Fotoagentur Ostkreuz wurde, begann er mit seinen Aufnahmen von Ausstellung zu reisen, gewann Preise, hatte Erfolg. Doch immer mit dem Gefühl, keinen vernünftigen Zugang zum eigenen Werk zu haben. Das hat sich nun geändert. Wenn Hauswald heute über seinen Aufnahmen sitzt, kann er noch immer lachen über die oft unfreiwillige Komik des DDR-Alltags. Und immer noch freut er sich, wenn er Leute von damals auf seinen Bildern wiedererkennt. So kaputt sein Osten oft auch aussah, Hauswald sah seine Bilder immer als eine Liebeserklärung an die Menschen in der DDR. Eine Haltung, die sich auch heute noch auf die Betrachter überträgt, egal wo sie geboren sind, sagt Sibylle Fendt, selbst Fotografin und im Hauswald-Projekt für die Feinscans verantwortlich.
Ich war ein Teenager, als es die DDR noch gab und habe tief im Westen gewohnt. Und wenn ich das jetzt sehe, ist das im Prinzip ein paralleles Leben, was wir auch gelebt haben. Natürlich irgendwie staune ich darüber, wie kaputt die Stadt war. Da hat man dann eher so als Wessi so Nachkriegsassoziationen. Aber ansonsten lernt man natürlich, ja, dass es ein genauso volles, sattes Leben war wie woanders auch. Aber natürlich politisch sehr aufgeladen.
Ein Großteil der künftig frei zugänglichen Bilder hat außerhalb der Agentur Ostkreuz noch nie jemand gesehen. Völlig umkrempeln werden sie das Bild vom Alltag in der DDR nicht, meint Hauswald, höchstens vielleicht, dass hier und da ein paar neue, bislang unbekannte Töne dazukommen.
Hauswald ist bekannt für laute und stille Bilder. Und was jetzt insgesamt aus dem Archiv nochmal rauskommt, sind viel leisere Sachen dabei. Es wird nochmal eine etwas intimere DDR.
Der Fotograf Harald Hauswald und die Arbeit an seinem Archiv. Ein Werkstattbesuch war das von Kompressor-Reporterin Lotta Wieden.
Deutschlandfunk Kultur. Wurfsendung.
Folgende Geschichte entspricht der Wahrheit, auch wenn sie zunächst unglaublich tönt. Eine Familie saß zu Tisch. Vater, Mutter, Sohn. Während des Essens war der Fernsehapparat eingeschaltet und das gezeigte Programm hatte eindeutigen, ja unzüchtigen Inhalt. Denn die Familienmitglieder hatten die eine Hand an der Gabel und die andere unter dem Tisch. Was eine Folge mangelnder Erziehung darstellt.
Die Sorgen, das Leben, die Geborgenheit, die Wärme, ihre Stimme, ihre Augen und ihr Trost. Sie ist da, immer da. Die Mutter, so behutsam, so zärtlich, wie selbstverständlich. Heute ändert sich vieles so schnell in unserer Welt. Die Entbehrungen, ihre Opferbereitschaft, die Sorgen, die Geduld, die Liebe, die Gefühle der Mutter, sie bleiben. Kleine Kinder, große Kinder, Tochter, Mutter, Sohn, Familie. Sie gibt Halt und Kraft, Mut und Hoffnung. Geborgenheit, Wärme, Verständnis, Zuhause. In einem Wort, Liebe, 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 Liebe. Was auch kommen mag, eines bleibt, die Mutter, die Liebe der Mutter.
Es ist Zeit für eine Archivperle von Paul Paulun. Es geht um die Mutter oder den Vater aller Missverständnisse zwischen Männern und Frauen nämlich.
Fundstück.
Wie eine Reise, die einem neue Blickwinkel eröffnet und lange nachhallt. So sieht Anne Waldman ihre Gedichte. In den späten 60er Jahren leitete sie das St. Mark's Church Poetry Project im New Yorker East Village, eine Art Wohnzimmer der Beat-Poeten, in dem Waldman auch ihre eigenen Werke vortrug. Oft waren sie frei assoziierend und wütend. Mit dem Gedicht Lady Tactics thematisierte Waldman 1974 die oft merkwürdigen Vorstellungen, die Männer von Frauen haben, und hinterfragte gleichzeitig die Reaktionen mancher Frauen darauf. An vielen Missverständnissen hat sich bis heute offenbar nur wenig geändert.
This is a hissing poem. Because it has a lot of, repeats the word she over and over again. It's called Lady Tactics. She, not to be confused with she, a dog. She, not to be confused with she, liberty. She, a waif. She, a wastrel. She, a little birdie. She, not to be confused with pliable. She, in plethora. She, in blue. She, with the pliers or behind the plow. She, not to be confused with a jonquil. She, in the imperative. She, the liveliest of creatures. She, not to be confused with Pandora or plaintiff or getting seasick or prim. She, a prima donna. She, a secret. She, a dreamer. She, in full force. She, rushing home. She, at a desk or in a book. She, not to be confused with she, a secretary. She, a goddess. She, not to be confused with a Slovak. She, not a slug. She, in season. She, in health. She, recumbent. She, recuperating. She, not to be confused with mutton. She, a muse. She, on a mission, not languishing. She, in the landscape. She, in silk. She, not to be confused with juniper, with jodhpurs. She, with idiosyncrasies. She, in labor. She, not to be confused with a conifer. She, in consanguinity. She, at long last. She, wind, sea, deliberation, home. She, in middle sea. She, the sharpest. She, obliged. She, in distinguished sentiments, not to be confused with sentimental or sly.
Lady Tactics von Anne Waldman, ein Fundstück von Paul Paulun. Mein Name ist Max Oppel. Ich sage Tschüss für heute. Morgen gibt es wieder den Kompressor ab 14.05 Uhr.